Firma ist spezialisiert auf Arzt-Patienten-Kommunikation und vermittelt komplexe medizinische Inhalte in verschiedenen TV- und Videoformaten. Das Thema Kommunikation spielt auch im Umgang mit der Corona-Pandemie eine große und entscheidende Rolle bei der Akzeptanz der Maßnahmen. Inga Bergen und Dr. Johannes Wimmer diskutieren in dieser Episode des Podcasts, wie man Kommunikation gestalten muss, um nicht nur Patienten, sondern eine ganze Bevölkerung mitzunehmen, welche Rolle Digitalisierung in der Arzt-Patienten-Kommunikation spielt und erörtern zusammen die Wichtigkeit der Frage, haben Sie das verstanden? Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Guten Morgen, lieber Johannes.
Guten Morgen, Inga.
Wenn du sitzt, wie du mir eben verraten hast, in deinem Studio in Hamburg.
Ja, genau. Richtig? In der Küche. Hinter mir blubbert die Espressomaschine. Der Hund schläft neben dem Kühlschrank. Also ich habe hier noch mein Käffchen stehen und eine Zeitung aus Papier tatsächlich. Ich könnte jetzt rascheln, wenn ich wollte. Aber das ist immer so meine halbe Stunde morgens. Da kriege ich eine internationale Zeitung. Und das tut gut, einmal die Cartoons hinten zu lesen, aber auch einmal nicht auf den Bildschirm zu gucken.
Ja, und du hast tatsächlich ein richtiges Studio, hast mir eben verraten. Du hast auch ja mittlerweile einige festangestellte Mitarbeiter, machst das quasi ja gerade ja um dich herum gebaut und machst viele Videos, viel Content rund um Gesundheit für verschiedenste Verbreiter, kann man sozusagen sagen, für die Techniker Krankenkasse, für den NDR. Du hast eine eigene Fernsehshow auf Sat.1 und bist Bestseller-Autor. Und dein Thema ist ja tatsächlich Kommunikation von Gesundheitsinhalten und Medizin, kann man so sagen.
Richtig? Ja, genau. Hat sich mittlerweile schon wieder viel geändert. Was sich nie ändern wird, ist, glaube ich, der Partner, die Techniker Krankenkasse. Mit denen mache ich da schon so lange zusammen. Aber Sat.1 ist schon wieder vorbei. Also arbeite wieder enger mit dem NDR zusammen in der Medienlandschaft. Aber da bin ich auch ganz medizinisch. Mir ist es eigentlich nicht so wichtig, mit wem ich da arbeite, sondern was ankommt. Mhm. Und mein Hauptziel ist halt, dass Leute sagen, Mensch, ich habe das gesehen, was der Dr. Wimmer mir da erklärt hat, oder ich habe es gehört und oder gelesen, also das Bücher noch so funktionieren, ist ja auch zum Schießen, aber ich kann eine Entscheidung treffen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich habe das jetzt alles verstanden, was er erklärt hat, und ich entscheide mich dagegen. Ja, das ist absolut fein. Da haben auch alle Ärztinnen und Ärzte viel mehr von, wenn jemand sagt, nee, ich habe es verstanden und ich entscheide mich dagegen, weil sonst die sich immer überreden lassen oder die man irgendwo hinzwängt, das sind erfahrungsgemäß immer die, wo dann auch Probleme auftreten. Also wirklich dieser, ja, ich will nicht Patient sagen, aber eigentlich so ein informed consent, also im Sinne von nicht informed patient, sondern dass du sagst, okay, ich check's und ich bin motiviert, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und das ist dein Thema. Also wir hatten tatsächlich eine der ersten Podcast-Folgen mit dir. Da warst du noch im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Und dein Thema ist ja wirklich Arzt-Patienten-Kommunikation und Vermittlung von Wissen rund um Gesundheit. Du hast einfach diese wunderbare Gabe, das auch so aufzubereiten, dass das Leute verstehen und dass es auch in gewisser Art und Weise unterhaltsam ist, so dass man dir auch gerne zuhört. Und das ist ein Thema, was ich mit dir heute gerne näher beleuchten würde, weil wir ja in extrem interessanten Zeiten stecken. Wir haben irgendwie seit einem Jahr eine Pandemiesituation und die Kommunikation in Richtung Patienten ist gerade eigentlich jeden Tag auf irgendeiner Titelseite. Sei es um Impfskeptiker, es geht um die Frage, welche Impfstoffe wirken, es geht um die Frage, was ist gutes gesundheitsschützendes Verhalten im Moment. Ja, das, was du machst, ist natürlich in diesen Zeiten besonders wichtig. Über dieses Thema wollte ich mich gerne mit dir unterhalten, weil ich mir schon seit längerem die Frage stelle, wie kann unsere Industrie, also das Gesundheitswesen, ich nenne es jetzt einfach mal Industrie oder unsere Branche, was kann unsere Branche dafür tun, dass Menschen besser abgeholt werden? Und warum verbreiten sich so viele, ja, sagen wir mal, falsche Fakten in der Welt?
Ja, du, darauf haben wir auf, wir haben natürlich jetzt auf alles eine Antwort. Wer das jetzt hört, der hat danach quasi alle Probleme gelöst.
Das wäre schön. Also genau, du als Experte.
Ja, aber erstmal witzig, ich weiß gar nicht, wie lange der erste Podcast, den wir gemacht haben, her ist. Auf den werde ich immer noch angesprochen. Ne? Also da schreiben mir immer noch Leute und sagen, Mensch, ich habe gerade den Podcast gehört mit Inga. Und ich mir denke, krass, der ist ja wirklich schon ein bisschen her. Aber ich glaube, die droppen dann bei dir so rein, hören sich die Dinge an und dann, so mache ich das ja auch, dann fängt man an, rückwärts zu hören. Ne? Dann immer eine Folge weiter nach hinten.
Und irgendwann ich sehe das, dass der jeden Monat ungefähr 1000 Mal noch abgerufen wird, tatsächlich.
Er ist ja völlig abgefahren. Ja. Ich weiß nicht mehr, worüber wir da genau gesprochen haben. Ich hoffe, ich widerspreche mir jetzt nicht in dem, was ich sage. Also, wenn ich so dem zugehört habe, was du gerade gesagt hast, wäre das Erste, was ich sagen würde, dass das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir ja eben nicht mit Patienten sprechen. Ja, und die Kommunikation ja nicht mit Patienten ist, sondern jemand, der geimpft wird, ist ja per se eigentlich noch kein Patient. Ja, und die Hygieneregeln, das ist ja alles präventiv. Ja, das heißt, das sind Menschen, und das macht es auch so schwer, die sind ja nicht krank. Also klar ist es, dass ich nachts um 3 in der Notaufnahme, habe ich oft genug gehabt, Leuten erklären musste, morgen quasi in 4 Stunden ist mein erster Anruf beim Chirurgen und dann kommen sie auf den Tisch, weil es anders nicht geht. Die kriegst du überzeugt. Ja. Die haben Leidensdruck und die hören auch zu. Das Problem ist ja jetzt gerade, dass wir als Menschen, die erstmal gesund sind oder unsere Themen haben, die wir aber im Griff haben, jetzt on top da diese Pandemie kommt und uns völlig sozusagen durcheinander wirbelt und auf einmal man sehr bevormundet wird, beziehungsweise manche Menschen nehmen es, glaube ich, deutlich stärker so wahr, als es eigentlich ist, aber trotzdem bist du eigentlich sozusagen nicht kränker als vorher, ja, also hast keine neuen Krankheiten dazu bekommen, aber es ist wie so ein Schwert, das über einem schwebt. Heißt das Demoklesschwert, Damoklesschwert? Damoklesschwert, glaube ich. Müssen wir uns auf einmal alle auf etwas einstellen und hart zurückschneiden. Und das ist, also dass sich da in vielen Menschen einfach eine Trotzreaktion bildet. Du, das ist, da sind wir nicht anders als ein 6-jährigen Kind, dem man dann Lolli wegnimmt.
Ja, und das ist das Interessante eigentlich bei der Arzt-Patienten-Kommunikation, dass es dann funktioniert, wenn wirklich Patienten da sind und wenn ein Leidensdruck da ist.
Ja, und selbst dann nicht immer, ne? Selbst dann nicht immer. Das ist ja das Ding. Also das meinte ich vorhin mit einer Entscheidung treffen können. Also man muss auch als Mediziner akzeptieren können, dass jemand sagt, du, nee, ich lass mich nicht operieren oder ich will das Medikament nicht nehmen, obwohl man weiß, dass es wirklich die beste Option für diesen Menschen ist. Und das ist schon schwer genug. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass es auf einmal ein Massenspiel ist und jetzt musst du auf einmal einfach, gelinde gesagt, die gesamte Bevölkerung überzeugen, etwas zu machen. Das widerspricht uns unserem menschlichen Naturell.
Und was würdest du jetzt, ich meine, du machst ja viel Kommunikation und du erklärst viele Themen so, dass die Menschen verstehen, was, du hast auch viele Kunden aus dem Pharmabereich, mit denen du arbeitest und du hast gerade die Techniker-Krankenkasse genannt. Was ist so dein Geheimnis, um Inhalte gut zu vermitteln, damit, sagen wir mal, davon betroffene Menschen, die dann auch wirklich ja, verstehen, erfassen können, um dann entscheidungsfähig zu sein?
Also das erste Problem, das ich auch im ärztlichen Alltag immer hatte, ist natürlich, du bist so unter Feuer, du hörst eigentlich nicht zu. Also alles, was du machst, spricht gegen Zuhören. In Deutschland unterbrechen wir Ärzte die Patienten nach, glaube ich, 26 Sekunden. Das heißt, was in 26...
Das ist statistisch erwiesen.
Ja, genau, da gibt's ja, ich weiß nicht, wie alt die Studie ist, aber also du, das deckt sich auch sehr mit meiner Erfahrung. Also wenn du beim Orthopäden bist und du bist nach 2,5 Minuten wieder draußen, da kann ja irgendwas auch nicht stimmen. Ja, also ich habe auch mal mit einer Beratung zusammengearbeitet, die sind wirklich mit einer Stoppuhr Ärzten in den Praxen hinterhergelaufen. Und die Orthopäden waren die Spitzenreiter mit einem durchschnittlicher Zeit pro Patient von 128 Sekunden. Und solche Orthopäden kenne ich auch noch. Die sterben zum Glück langsam aus, also im Sinne von geben ihre Kassensitze ab und gehen in Rente. Aber das ist, also eigentlich hörst du schon im ärztlichen Alltag deinem Patienten nicht zu. Wenn du dann aber anfängst, dich ein bisschen zu zwingen und ihnen auch hilfst, dass sie sich gut vorbereiten und dir Dinge gut erklären können, dann hast du natürlich einfach hinten raus so einen riesigen Luxus. Das habe ich gerade dann, als ich in der Bundeswehr in der Psychiatrie gearbeitet habe, gemerkt. Wenn du dann gut mitschreibst und die Leute so ein bisschen vorbereitest, was du von ihnen hören willst, ja, also natürlich jetzt nicht im Erstgespräch in der Notaufnahme, aber wenn die dann sonst bei dir sind, dass du sagst, ich komme nachher vorbei und dann machen sie schon mal Gedanken da und dazu oder die und die Fragen brauche ich dann von ihnen, da zehrst du ewig von, ja, weil du da immer wieder drauf schaust und denkst, ach Mensch, das hat er so und so und du musst dich auch immer wieder selber ja einnorden, ja, bin ich auf dem richtigen Weg.
Sondern und das ist ja auch ein Thema, was jetzt gerade im Kontext von digitalen Gesundheitsanwendungen, Anamneseunterstützung und solchen Sachen Aufwind, also gewinnt oder einen Auftrieb gewinnt.
Ja.
Und da ist ja Digitalisierung auch eine riesige Chance.
Genau, nur das, um noch kurz diesen Gedanken zu Ende zu führen, was du gerade vorher meintest, ist, das Problem ist jetzt, wie höre ich denn den Leuten zu, wenn ich ihnen gar nicht zuhören kann? In meinem Alltag, ja, wenn ich Erklärvideos mache, das ist hardcore nur in eine Richtung. Ja, also das heißt, das Video ballert dich zu. Und das, was ich mir nach wie vor, ich bin auch noch lange nicht da, dass ich sage, ich mache jetzt die perfekten Videos. Neulich hat mir gerade mein Cutter gesagt, also der die Videos schneidet, hat gesagt, krass Johannes, das war ein ganz anderes Video. Das sehen andere Leute gar nicht, aber ich habe tatsächlich in dem einen Video, und das hat mich so gefreut, dass er das gesehen hat, ist ein Video von NDR, das wahrscheinlich nächste Woche oder so kommt. Da habe ich einfach Dinge mal ein bisschen anders ausprobiert und Sachen anders gemacht. Und der normale Zuschauer sieht das nicht, aber ihm ist das sofort aufgefallen. Ja, und das ist halt das Geile, dass ich immer weiter überlegen kann und ja auch das Feedback von den Zuschauern bekomme oder in den Kommentaren sehe, hat dieses Video die Leute abgeholt, ja, oder nicht? Also das heißt, ich muss ja quasi mir vorstellen, wo ist die andere Person? Und dann muss ich mir vorstellen, gut, dass nicht jeder wird gleich sein. Und wie hole ich die ins Boot, dass eigentlich ein Gespräch entsteht? Und das geilste Projekt, das wir jetzt gerade aktuell machen, ist ein riesiger sozusagen Blumenstrauß an Videos. Das sind über 100 Stück, die aber später ein Video sind. Und in dem Video entscheidest du, also das klingt so banal, du klickst halt dann immer, wo es hin weitergehen soll. Also soll ich dir was erklären oder sollen wir uns einfach ein bisschen nett unterhalten oder willst du mit mir Wahrheit oder Pflicht spielen? Das ist auch sehr witzig, weil Wahrheit oder Pflicht geht dann nur auf meine Kosten. Ne? Das heißt, du kannst dann als Zuschauer anklicken, Dr. Wimmer, mach mal Wahrheit, Dr. Wimmer, mach mal Pflicht. Und dann stehen die Sachen da. Also ich sage dann, ne? Also Wahrheit, ich sag mal, wäre die Frage, Dr. Wimmer, hast du schon mal was geklaut? Und Pflicht wäre dann eine Zitrone beißen. Und dann darf der Zuschauer entscheiden. Und das sind so Kleinigkeiten, aber durch diesen Mausklick hast du auf einmal das Gefühl, ich kann in diesem Gespräch teilnehmen. Und das ist so wichtig. Ja.
Und das ist ja auch die große Chance, glaube ich, von digitalen Inhalten, dass man das so ein bisschen stärker standardisieren kann. Aber was ich eben so interessant finde an deiner Arbeit, ist ja, dass du das verbindest. Also du entwickelst digitale Formate, die sind aber sehr persönlich. Das heißt, die Leute kennen dich, kaufen deine Bücher. Du hast, glaube ich, 5 Spiegel-Bestseller gemacht oder 5 Bücher geschrieben und 3 davon sind Spiegel-Bestseller geworden. Ja, die Leute hören dir zu und du erreichst eine gewisse Zielgruppe. Und das ist ja eine interessante Mischung, dass einerseits digital funktioniert, auf der anderen Seite diese persönliche Komponente aber auch ja mit da ist. Und das ist also so ein bisschen die Frage, die ich habe in der reinen Kommunikation. Also funktionieren Fakten, reine Fakten, die nicht von einem Menschen vermittelt werden im Bereich der Gesundheit? So wie das ja im Moment passiert. Ne? Wir sehen überall Fakten, wenn wir irgendwie auf Instagram oder Facebook irgendwas mit Covid oder Corona posten, dann kommt sofort ein Link zum Bundesgesundheitsministerium. Und das ist eben alles sehr faktenbasiert, holt aber die Leute nicht unbedingt ab.
Nee, das ist das alte Dilemma. Wir reden über eine Welt, wie sie sein sollte und nicht darüber, wie sie ist. Ja, also das heißt, wenn es einen handwerklichen Fehler gibt, den ich in der Politik sehe und nicht eine einzelne Person, sondern die Politik generell und warum deswegen auch eine, ich sag mal, weichgewaschene gewisse Müdigkeit oder halt einfach ein gewisser Zorn kommt, das ist, weil dir da Fakten vorgeprescht werden und vorgelegt werden, die aber halt einfach nicht der menschlichen Natur dann quasi entsprechen. Und es ist schwer, Politikern zuzuhören, also auch da, ich will jetzt nicht einzelne rauspicken, aber eine Zeit lang hatte man den Eindruck, Corona verbreitet sich in der Politikriege in Berlin deutlich stärker als woanders. Und dann sagen alle, ja, weil die so wichtig sind und so viele Menschen sehen. Ja, nee, da müssen die sich halt auch mal sozusagen die Schnürsenkel zusammenbinden und sagen, ich gehe jetzt mal nicht raus. Also das ist dieser zweierlei Standard, der viele Leute sehr, sehr irritiert. Aber am Ende ist es wirklich so, die Fakten, jetzt habe ich ja im Teleshopping quasi mir die Kameraschule selber beigebracht. Das ist ja eine ewig lange Geschichte, aber der Kern war ja, ich konnte mir das gar nicht leisten, eine Medienschulung zu bekommen. Also hatte ich mich dann beim Teleshopping beworben, weil ich wusste, dass du in dem Auswahlverfahren ja quasi geschult wirst. Und das A und O ist im Teleshopping, wenn du es geschafft hast, 80% von dem rüberzubringen, ja, was du rüberbringen wolltest, ey, dann bist du schon in der Königsklasse. Also wirklich easy, kleine Happen, lass die erstmal ankommen. Die ganzen Experten, auch das machen auch die Virologen meines Erachtens oft falsch, die sitzen dann bei Ilna Maischberger etc. und versuchen krampfhaft alles durchzubringen. Ja, und der Politiker versucht noch seine Position durchzubringen und dann ist noch Wahlkampf. Da verlierst du die Menschen.
Das ist einfach zu viel Information.
Ist zu viel,
das
ja.
heißt, und da, auch zu viel widersprüchliche Information.
Ja, und selbst wenn das alles richtig wäre, also wenn alle Fakten gleich wären und sich und alles sozusagen passen würde, erstens ist es zu viel und zweitens, die holen dich nicht ab. Ja, also die müssen noch mal da anfangen, wo du stehst. Das ist das A und O. Und das passiert viel zu wenig. Und natürlich hat eine Bundeskanzlerin oder die Minister einen anderen Alltag als, weiß ich nicht, meine Nachbarin, die Rentnerin ist oder der Busfahrer, der hier morgens immer mit dem Bus bei mir vorbeifährt. Das ist völlig klar. Aber trotzdem ist ja deren Job, die Leute quasi abzuholen. Und da sind noch echt Lücken. Also du hast auch gefragt, warum ich als Person oder ich persönlich, irgendwie funktioniert das und die Leute hören mir zu. Ja, warum? Das ist auch ein uraltes menschliches Ding. Irgendwann brauchst du jemanden, der die Fakten für dich einordnet. Also da geht es gar nicht mehr darum, dass du sagst, der mir das erklärt, sondern der mir auch quasi so ein Cornerstone, also quasi wie so ein Orientierungspfeiler gibt oder ein Leuchtturm im Nebel, ey, nenn es, was du willst. Also das heißt, ich sehe es als meine Aufgabe, auch eine Position zu haben, die aus Überzeugung immer sehr wissenschaftslastig ist, also zahlengetrieben, aber ohne, dass es sich nach Zahlen anfühlt, dass ich einfach sage, naja, das ist vernünftig oder das ist nicht vernünftig. Trotzdem nehme ich natürlich das Mensch, die Störgröße menschlichen Verhaltens mit rein. Ist aber egal. Also das heißt, ich habe eine sehr starke Meinung, deswegen werde ich auch gerne zu Talkshows und so eingeladen. So, und an der Meinung dürfen sich ja Leute dann orientieren. Das heißt, ich bin überhaupt nicht knirsch oder für mich so vom Kopf gestoßen, wenn jemand sagt, nee, ich sehe das nicht so wie der Wimmer. Ja, ich sehe es genau anders. Aber dann hast du eine Meinung. Das ist wie mit den Entscheidungen. Dann hast du eine Entscheidung getroffen. Und das ist völlig okay, wenn du nicht meiner Meinung bist. Aber du musst ja am Anfang dich irgendwo zu orientieren. Und das ist schwer, wenn die Köpfe, an denen du dich eigentlich orientierst, alle 2,5 Tage was anderes sagen, weil sie eigentlich ihren eigenen Zahlen hinterherrennen. Also diese Beständigkeit, die du als Kopf vorgeben musst, und das sehe ich auch in der Politik, das sind aber auch Ärzte mit ihren Patienten etc., da musst du halt einfach breite Schultern haben und sagen, so, wir machen das jetzt mal so. Ja, und zur Not machen wir es halt ein bisschen vernünftiger und ein bisschen vorsichtiger, als es nötig ist. Das ist ja wie inkonsequente Kindererziehung. Ja? Also wenn ich den Kindern sage, heute gibt es keine Süßigkeiten mehr und eine halbe Stunde später mache ich die Gummibärchentüte auf und das mache ich jeden Tag und dann wundere ich mich auf einmal, warum die nörgeln, wenn sie nicht sofort Gummibärchen kriegen.
Ja klar, das ist halt sehr interessant, finde ich, weil das natürlich nicht so einfach ist, so stringent zu bleiben in unbekanntem Terrain, in dem man sich bewegt. Aber auf der anderen Seite sagst du ja wirklich klare Kommunikation, die auch, sagen wir mal, sich auf wenige wirklich wichtige Informationen fokussiert, statt jetzt alle Details irgendwie breit zu erklären, weil das einfach auch die meisten Menschen dann überfordert, ist sehr viel zielführender und es ist auch zielführend, jetzt gerade in der Kommunikation zum Thema Gesundheit in Richtung der Bevölkerung und der Patienten, das auch über Personen zu machen, die zu denen man ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Das finde ich halt interessant, weil das immer so die große Frage ist, vor der ich stehe. Ich hatte einen Podcast mit Matthias Hawkes aufgenommen, der hat immer vom Digitalismus gesprochen, also von der quasi religiösen Vorstellung oder der religiösen Einordnung von Digitalisierung, die für uns alles lösen soll. Auch eine meiner Fragen im Gesundheitswesen. Also können wir alles so technisieren, dass wir nur noch mit KIs sprechen, dass uns Informationen vermittelt werden? Oder unterschätzen wir im Moment vollkommen, wie diese ja zwischenmenschliche Komponente ja doch von Relevanz ist für Menschen?
Naja. Ja, das ist immer die Frage, wo? Ja, das muss ja immer überlegen, wo ist diese zwischenmenschliche Komponente relevant? Also, weißt du, meine Mutter hat erst vor kurzem angefangen, Online-Banking zu machen. Ja, die hat vorher wirklich noch, die hat diese Überweisungsträger genommen und die dann bei der Bank eingeworfen. Und eigentlich auch immer gerne dann, wenn die Kundenberaterin, die ich auch noch seit Kindheitstagen kenne, da war. Ja, so. Jetzt hat sie vor Corona angefangen, dann Richtung Online-Banking mal umzudenken. Der Mehrwert ist null da. Ja, das heißt, also sie wird auch nicht eher einen Kredit bei der Bank kriegen, weil sie die Kundenberaterin kennt. Die gucken am Ende auch auf die Zahlen. Und also es ist eigentlich völlig unnütz. Es ist einfach nett. Nice to have. Ja. Dadurch war aber jetzt diese Corona-Umstellung, wo auf einmal hieß, jede sozusagen dritte Filiale bleibt nur offen, war für sie dann auch leichter, weil sie dachte, ich mache ja eh Online-Banking, stört mich gar nicht so. Also es gibt natürlich Bereiche, wo man sagt, das ist nett, da mal jemanden zu sehen und wir Menschen brauchen das auch. Aber das ist einfach mal ganz ehrlich, beim Online-Banking brauche ich keinen menschlichen Kontakt. Ja? Ich erfülle mein Ziel und ich fühle mich auch nicht besser oder schlechter, nur weil ich da irgendwie der Mitarbeiterin zugewunken
habe. Aber Gesundheit ist ja was anderes als Online-Banking.
So, genau. Aber den Hauptfehler, den viele Startups machen, ist, dass die das nicht checken. Ja? Also den Fehler, und ich werde wirklich viel von Startups angesprochen und tummel mich da auch gern und habe so mein kleines privates Gremium an Freunden, mit denen ich dann auch mal über Sachen spreche. Das sind auch sozusagen so wie du und ich, ne, sind schon ein bisschen länger dabei, und das ist immer spannend, wenn man da mal so versetzen davon und davon. Der Fehler ist nach wie vor, nur es wird nicht mehr ganz so offen wie damals bei Rocket Internet kommuniziert, so in der Zeit. Das ist immer noch, dass Leute sagen, boah, 300 Milliarden, der Gesundheitsmarkt, also wenn wir da nur von jedem 1.000 Euro 2 Euro sparen, also die rechnen alle in Learjets. Und sehen auch, dass es ihre Exit-Strategie, ne, wie viel Millionen kann ich da verdienen, und sehen sozusagen auch das, die Mechanik und das große Ganze, aber checken natürlich überhaupt nicht, dass am Ende das irgendwo ankommen muss. Und das ist einfach nur mal, und das weißt du selber aus eigener Erfahrung, und ich glaube, jeder, der mal eine gesundheitliche Situation hatte, die herausfordernd war, weiß das, das ist digital nicht so easy peasy abzubilden. Und ob das nun eine App ist, eine Psychologie oder Depressions- oder was auch immer App, wo auf dem Weg, bis dann die Leute mal erfolgreich angemeldet sind, einfach 10% verloren gehen, oder eben der digitale Bogen nicht am Tablet ausgefüllt wird zu Hause, sondern nach wie vor in der Praxis ausgedruckt wird, weil einfach auch keiner hinterherkommt, das umzusetzen im laufenden Betrieb. Das frisst halt nicht nur Geld, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass so wie Semmelweis damals, als er gesagt hat, hier mal Hände waschen zwischen den Geburten, würde Leben retten und ausgelacht wurde, werden wir in 50 Jahren sehr wahrscheinlich sehen, boah, was haben wir einem Menschenleben vernichtet? Ja, was haben wir einem Menschenleben nicht gerettet oder Menschen Schaden zugefügt, weil wir die Mittel, die wir eigentlich hatten, das ist ja wie Hygiene damals, nicht genutzt haben. Also ja, man klar. Muss wirklich sagen, wir das nutzen, ja, wir, aber das, du, das, da reden aber andere nicht drüber. Und dann sagen die ja hier Terminsoftware oder so wie OpenTable. Ja, das, also das wirklich, ganz ehrlich, dass Dr. Leap quasi so das dickste Startup ist mit einer so stumpfen Lösung, spricht für Dr. Leap, dass sie es richtig erkannt haben. Aber das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesundheitsindustrie, dass wir auf dem Niveau Innovation betreiben. Also, und da können,
ja gut, irgendwo müssen wir ja anfangen. Aber das ist natürlich, das erweitert die Frage noch so ein bisschen, weil die Frage, die ich ja habe, ist, wie vermittelt man wirklich Themen rund um Gesundheit an Menschen? Und da kann man dann ja auch Ärztinnen, Ärzte, medizinisches Fachpersonal mit einschließen. Also im Prinzip ja deine Kollegen, wo wir ja jetzt sehen, im Rahmen der Corona-Pandemie herrscht auf einmal Offenheit für telemedizinische Anwendungen, und das könnte so ein Einstiegspunkt sein. Aber so wie ich das verstehe, müssen wir eigentlich Gesundheit komplett neu denken, ja, und vielleicht auch weg von diesem Digitalisierung löst uns alles und uns fragen, wie können wir Digitalisierung und die Lösungen eigentlich verbinden mit guter zwischenmenschlicher Kommunikation.
Ja, das ist doch eben, das ist doch total albern. Also mal ganz, also wirklich, ja, jetzt mal ganz offen gesprochen, das ist doch total albern, dass ich sage, es findet gerade Digitalisierung im Gesundheitswesen statt, weil jetzt der Hausarzt Hälfte seiner Patienten per Videokamera, die er sich erstmal kaufen muss, um sie auf seinen uralten Bildschirm zu klemmen, die Leute jetzt per Video da sozusagen betreut. Was hilft denn das? Das hilft eigentlich nur, dass er Klopapier in seiner Praxis spart, ja, an dem WC, das am Wartezimmer ist, und der Spiegel vom Lesezirkel nicht schon am Folgetag geklaut wird, sondern erst 3 Tage später verschwindet.
Klar, so steinzeitmäßig.
Ja, es ist einfach, also, es ist
von anderer Kanal, ja.
Ja, es klar. ist ein lamer, total drittklassiger Weg der Patientenversorgung, einfach abgebildet ins Digitale. Ja, da kann ich auch zum Hörer greifen. Das konnte ich früher vor 30 Jahren auch. Ja. Also die Idee muss ja sein, dass man sagt, erstmal weg von diesen Mauern. Also das alleine, dass ich immer überlege, ja, wann rufe ich denn meinen Arzt an, und der hat da seine Öffnungszeiten und sowas. Also die moderne Medizin muss eigentlich können, und da gibt es auch Lösungen, nur das setzt sich einfach nicht durch, weil es auch, das ist dann das nächste Ding. Deswegen scheitern auch so viele Startups. Es muss ja auch jemand bezahlen, und die Deutschen sind einfach nicht bereit, selber zu zahlen, weil sie ja schon genug Versicherungsbeiträge zahlen, und die Versicherung, bis die mal was zulassen oder die gar hin oder her, das dauert alles ewig. Da habe ich schon gute Startups auf dem Weg verrecken sehen. Das Ding ist halt eben, eigentlich bräuchtest du ja, ich sag mal, du hast eine gewisse Grunderkrankung, ja, entzündliche Darmerkrankung, Autoimmunerkrankung, Krebserkrankung, was auch immer. Irgendwas sammelt deine Daten, und jetzt mal weg vom Datenschutz, ja, auf den scheißen die Leute nämlich, spätestens dann, wenn sie mir bei Facebook ihre Briefe hochladen oder sogar auf die Wall posten, ja, damit ich da irgendwie mir angucke, was sie haben oder das erkläre. Mhm. So, das heißt, dass der Mediziner on demand sieht, oh, guck mal, seine Blutwerte verschlechtern sich. Der misst jetzt jeden Tag Blutdruck und hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann kontaktiert der dich. Nicht andersrum. Wir können uns so easy monitoren oder Daten eingeben. Und das muss auch gar keine Datenkrake sein. Es kann auch sein, dass dein scheiß Smartphone dich morgens halt mal fragt, wie geht's dir denn? Sondern gibst du es ein.
Wie Forward Health in den USA. Ich weiß nicht, kennst du die? Das sind ja so ein paar Ex-Googler. Die haben ein Vollversicherungs-Scheme. Das gibt's in Kalifornien. Die haben aber auch irgendwo anders in den USA noch Standorte. Und deren Konzept ist, dass du da halt regelmäßig hingehst als Versicherter und dann immer einen kompletten Health-Check bekommst und auch Wearables und alles, was technologisch möglich ist und sozusagen das gesamte Konzept auf Richtung Prävention ausgerichtet ist.
Ja, genau. Das schützt dich nicht davor, eine Krebserkrankung zu bekommen oder einen Herzinfarkt jetzt unbedingt, aber dadurch erkennst du es schneller. Also das ist ja auch immer, die Leute denken immer, Prävention hilft mir oder Vorsorgeuntersuchung hilft mir, dass ich es nicht bekomme. Nee, bekommen tust du es eh. Das hilft nur, dass es rechtzeitig erkannt wird und dann vielleicht behandelt werden kann, wenn es noch nicht ganz so schlimm ist. Und das, wer erklärt den Menschen das denn? Das wird halt einfach nicht erklärt. Und Amerika, ich meine, momentan, man packt sich ja nur im Kopf, wenn man sieht, wie in Texas einfach tagelang der Strom ausfällt und wie, ich habe ja auch in New York und in Boston gearbeitet, wie da also echt im Central Park, wo ich immer gejoggt bin, in der Nähe von dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, wieder auf einmal so ein Lazarett und quasi eine Morgue, also eine hier für die Leichen eine Verwahrstelle aufgebaut wird, wo du denkst, eigentlich ist das amerikanische Gesundheitssystem der Goldstandard, ja. Aber das gibt's ja da auch schon länger. Kaiser Permanente war immer das Paradebeispiel, weil die halt eben nicht nur die Gesundheit erbracht haben, sondern auch der Versicherer gleichzeitig sind und nicht nur stationär, sondern auch ambulant. Denen ist aufgefallen, dass ein Schmerzmittel Menschen umbringt, nicht der FDA. Und deswegen bin ich ja so gern zur Bundeswehr gegangen, weil das Geilste am Gesundheitssystem der Bundeswehr ist, abgesehen davon, dass die nicht auf Geld verdienen ausgelegt ist, was auch, finde ich, einfach sehr wahrscheinlich der größte Fehler überhaupt war, Gesundheit zu privatisieren, auch die städtischen Kliniken. Da ist es so, du bist der Arbeitgeber als Bundeswehr von deinen Soldatinnen und Soldaten. Du bist der ambulante Versorger. Du bist der stationäre Versorger und du bist der Versicherer. Du und ich konnte auf einmal in der Psychiatrie, ich konnte Menschen wieder eingliedern in ihren Dienst/Beruf, ja, weil ich auch die Macht hatte, mit den Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, so, der kommt jetzt mal zurück und der arbeitet jetzt erstmal jeden Tag 2 Stunden und dann hat er da seine Therapie und nach 6 Wochen kommt er übrigens wieder zu uns eine Woche und ich guck mal, wie das ist. Du, das war paradiesisch.
Jetzt muss ich da tatsächlich einhaken, Johannes, weil wenn wir jetzt schon, wir machen ja quasi gerade so ein Rundum-View einmal durchs Gesundheitssystem.
Sorry, ja.
Nee, das ist total, ich finde das super spannend, weil das ist ja das, wovor im Moment auch viele zittern, wenn wir in Richtung Amazon gucken, weil Amazon Gesundheitsversorgung angeht und Versicherer sein kann, auch für alle Angestellten, die weltweit arbeiten, auch Subcontractor, die weltweit arbeiten und dann ja genau das auch passieren könnte, von den großen Technologiekonzernen getrieben, dass man Versicherer ist, dass man Provider ist und dass man aber auch Arbeitgeber ist und dass man das gesamte System sozusagen auch durchsteuern kann, oder?
Hm. Wie siehst du das? Ja, genau. Und das ist halt eben, das wird immer noch gebremst. Also irgendwie die Kasse, meine Krankenkasse weiß immer alles das, was sie eigentlich nicht wissen soll und womit sie mich nervt. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, die wissen sie dann nicht, weil sie nicht wissen dürfen. Genau, das ist einfach ein Riesenproblem. Und ich höre eigentlich von wirklich cleveren gesundheitsfördernden Maßnahmen, also dieses berufliche, wie heißt das, BGM, berufliche Gesundheitsmanagement. Das ist auch so ein für sich selbst finanzierter Laden geworden mit drittklassigen Anbietern und irgendwelchen komischen Workshops, die gemacht werden, ohne dass klar ist, ob die was bringen oder nicht. Also da sehe ich so viel Schrott, dass das wirklich wehtut. Und dann sehe ich aber kleine Agenturen, kleine Firmen, große Firmen, die sagen, pass mal auf, hier, ihr kriegt einmal im Monat, kriegt jeder eine Stunde Coaching und ihr kriegt auch alle hier Telemedizin, selbst für den kleinsten Schnie und Schnu und die Impfung, die eigentlich nicht bezahlt wird, das übernehmen wir auch noch. Du, das ist, wir sind so verwöhnt hier in Deutschland, dass wir denken, oh, das war, weiß nicht, wann soll ich mich da impfen lassen? Du, damit kriegst du weltweit die Arbeitnehmer. Ja, das ist, wenn die hören, ein Amerikaner, ja, wenn der hört, was dir hier geboten wird, du, die flippen ja völlig aus, weil das halt auch ein falsches System ist. In Amerika hängt ja deine Versorgung immer am Job.
Das ist dann die andere Seite. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde halt diesen Gedanken ganz interessant, weil du sagst quasi aus Medizinersicht, also wenn du als Mediziner den Anspruch hast, Leute wirklich gut zu versorgen, dann ist das total hilfreich, wenn du quasi Durchgriff hast auf alle Daten, auf die Arbeitssituation, auf die Versicherungsleistung, die erbracht wird und quasi in dieser gesamten Prozesskette auch integriert denkst. Ja, integriert denkst.
Ja, genau, aber das muss halt auch vergütet werden. Das ist aber, dann machen wir jetzt das nächste Fass auf. Genau, und was machen denn jetzt Ärztinnen und Ärzte? Die gehen einfach einen smarten Weg. Die gehen drumherum. So, das heißt, der Dermatologe, klar gibt es da auch verschiedene Apps und sowas, aber alle Dermatologen, die ich kenne, die haben meistens ein zweites Handy mit einer eigenen Nummer, wo nur per WhatsApp die Hautveränderungen der Patienten geschickt werden. Haben wir in der Versorgungsforschung am UKE alles schon durchexerziert, ja, dass wir Leuten gesagt haben, ihr kommt gar nicht mehr zu uns in die Klinik, in die Ambulanz, Hochschulambulanz, sondern ihr schickt von eurer chronischen Wunde, die haben ein eigenes Smartphone bekommen, sicher verbunden mit unserem Server, ihr schickt jede Woche ein Foto von eurer Wunde, wie sie abheilt. Natürlich ohne Verband. Ja, das Geilste ist natürlich, wenn Leute mit Verband was schicken, aber auch da kann man viele Fehler erkennen, also wenn ein Verband falsch gewickelt ist, aber egal. So, das heißt, du hast wie so ein Daumenkino über ein Jahr 52 Fotos und siehst, ob es läuft oder nicht. Wenn dann die Fachkräfte, sowohl die Pfleger als auch die Ärzte bei uns im Zentrum gesehen haben, das sieht gerade nicht so gut aus, dann haben die auch nicht gleich aus Flensburg nach Hamburg einbestellt, sondern gesagt, gehen Sie mal bitte zu Ihrem Hausarzt, wir haben da schon angerufen, was der sich mal angucken soll. Ja, und wenn dann die Entscheidung kam, ja, die sollen zu uns kommen, dann sind sie zu uns gekommen. Damit haben wir die Hochschulambulanz, wo ja weiß jeder, ja, wie schwer es ist, in der Hochschulambulanz einen Termin zu bekommen, um 33% entrümpelt. Nämlich mit den ganzen Terminen, die gemacht wurden, wie vor 800 Jahren, kommen Sie mal in 6 Wochen wieder. Oder in 4 Wochen. Du, das kann, wenn du sagst, kommen Sie mal in 4 Wochen wieder, das kann 3,5 Wochen zu spät sein, weil das Problem innerhalb der ersten Tage aufgetreten ist. Oder es kann völlig unnötig sein.
Ja, klar.
Das sind so kleine Lösungen. Du, da brauche ich ja nichts Großes für. Das machen die meisten Ärzte und auch Kinderärzte, kenne ich immer mehr. Die machen das alles über WhatsApp.
Das ist ein großes Thema. Ich hatte tatsächlich eine Folge mit Eckhard Weber von Heal Capital aufgenommen und die haben tatsächlich auch gerade in einen großen Messenger-Dienst investiert, der aus, glaube ich, den Niederlanden kommt. Und das fand ich halt spannend, weil klar, wir sehen da die Bedarfe. Und das Wichtigste ist ja, das weißt du ja auch, dass sich das Verhalten ändert der Leute, der Ärzte, der Patienten, dass sie das annehmen und dass sie halt den Mehrwert erkennen. Und das sind ja super gute Beispiele.
Ja, genau. Und um jetzt nochmal auf deine Frage.
Im Gesundheitswesen ist, dass sich das einfach professionalisiert, dass sich einfach andere Plattformen da reinsetzen.
Genau, da hattest du ja gefragt, wie ist das mit, sozusagen, wo kann man da ansetzen? Und das ist genau das, was ich auch seit Jahren mache. Und das ist extrem hilfreich und sinnvoll. Davon sieht nur der Durchschnittsbürger gar nichts. Das ist das, wenn du ein besonderes Medikament verschrieben bekommst, das ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Ja, und da habe ich ja schon für Schuppenflechte, Multiple Sklerose, Darmerkrankungen, Rheumatoide Arthritis, also für alle so Krankheiten, wo man sagt, boah, das ist jetzt auch nicht so einfach zu erklären. Dann kommt der Pharmahersteller auf mich zu und sagt, hier, wir haben ein begleitendes Online-Programm oder eine Online-Plattform und jeder, der das Medikament bekommt, das Profis wissen das, der kriegt ein Login dafür. Ja, so, das heißt, das sind Inhalte, die darf nicht jeder sehen. Das ist auch, finde ich, auch nicht unsinnig, das zu schützen, dass man sagt, wird nicht irgendwie für Werbung missbraucht. Aber wenn ich schon ein gewisses Medikament bekomme, brauchen wir nur die Frage stellen, wer liest einen Beipackzettel? So, dann ist es ja so, dass sich der Rheumatologe, der redet sich am Tag den Mund fusselig. So, das heißt, der redet, weiß ich nicht, mit 40 Patienten über rheumatoide Arthritis. Beim ersten morgens ist er vielleicht noch gut drauf und erklärt das in Ruhe. Spätestens bei Nummer 30 denkt er sich, boah, ey, das muss er doch langsam mal gecheckt haben. Das Wissen wiederholt sich die ganze Zeit. Die Fakten zu der Krankheit sind eigentlich immer die gleichen. Klar gibt es kleine Unterschiede oder interindividuell, ja, aber die Nebenwirkungen sind bei den Medikamenten, wenn man sie aufzählt, die gleichen wie bei der nächsten Packung des gleichen Medikaments. So, das heißt, dann gibt es bei der Patient Support Plattform 40 Videos von mir, wo ich dann nochmal erkläre, Was ist eigentlich die Erkrankung? Welche Untertypen gibt es? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Was ist das Besondere an der Therapie, die Sie jetzt gerade bekommen? Woran merken Sie, ob die funktioniert? Woran merken Sie, dass sie nicht funktioniert? Was sind Nebenwirkungen, die Sie selber rechtzeitig erkennen können? So, das heißt, der Arzt oder die Ärztin kann wirklich sagen, hier ist der Login und gucken Sie sich mal bitte da die Videos vom Wimmer an. Manche haben sogar Zettel, da sind dann die ganzen Videos drauf und die kreuzen an, welche relevant sind für die Patienten. Und das entlastet den Arzt.
Das glaube ich, und das ist eben das, was ich interessant finde, weil es ist ja nicht nur ein Text, den man sich anschaut, sondern es ist von jemandem erklärt, den man kennt, wo man dann ein gewisses Vertrauen wahrscheinlich auch entgegenbringt. Und das ist eben das Interessante, weil das ja zeigt, dass es durchaus digital abbildbar ist. Und ich finde es so interessant, weil jetzt aus meinem unternehmerischen Tun weiß ich ja auch, wenn man einem Team eine Strategie erklärt, dann muss man das mindestens 5-mal machen und man muss sich auch ständig wiederholen und ständig das Gleiche wieder erklären, damit es bei den Leuten wirklich auch hängen bleibt. Und so ist das ja auch bei Gesundheitsinhalten.
Ja, genau. Und das ist aber das, was in der Medizin gar nicht stattfindet. Die Ärztinnen und Ärzte behandeln dich. Ja, das habe ich Ihnen ja vor 6 Monaten mal erklärt. Aber die Leute wissen es eben nicht. Die können, wenn sie aus dem Zimmer rausgehen, können die keine 30% des Inhaltes wiedergeben, was der Arzt ihnen da gerade in dem Behandlungszimmer erklärt hat. So, das heißt, und das erklärt ihnen danach auch nie wieder jemand. Das heißt, die fangen dann an, selber Antworten zu suchen, dann gehen sie zu Google etc. Deswegen, bei der TK irgendwie diese 3,6 Millionen Klicks oder was das da ist auf irgendwelchen Videos, die kommen nicht daher, weil die Leute alles verstanden haben. Sondern die kommen daher, weil Leute sagen, ich check's nicht. So, und dann nicht zu kommen mit dem, oh, du bist aber doof, ne, sondern sagen, pass mal auf, vielleicht du, weil ich aus keiner Medizinerfamilie komme, vielleicht ist das bei mir so, dass ich muss ganz oft nachdenken, ganz oft nachlesen und denke, oh Gott, habe ich das eigentlich noch richtig im Kopf oder muss ich da nochmal schauen? Und das ist das, was dann, wo ich dann auch die Leute abhole. Ich fange immer knallhart bei Adam und Eva an. So, und dann, wenn du dann merkst, okay, ich habe es schnell gecheckt, dann geht's natürlich schnell weiter. Bei diesem Video, was ich vorhin gesagt habe, also diesem Blog aus 120 Videos, wo du rumklicken kannst, da ist es zum Beispiel auch so, dass ich am Anfang erkläre, wie es funktioniert. Und dann ist die Frage, hast du es verstanden, ja oder nein? So, wenn du dann auf Nein klickst, dann erkläre ich es nochmal. Und wenn du dann sagst, ja, jetzt habe ich es verstanden, kannst du weitermachen. Oder du kannst sagen, nee, ich möchte mir nochmal das erste Video angucken. Das frisst doch kein Brot, ja, ob das jetzt einen Klick mehr hat oder nicht. Aber in der Praxis ist das ein Riesenproblem. Und das habe ich ja damals in der Radiologie gemerkt. Du hast, also es ist auch die Kommunikation gar nicht gewünscht mit dem Patienten, aber du hast einfach nicht die Zeit, alleine die Frage zu stellen, haben sie das verstanden? Und das war so krass bei der Bundeswehr, wo ich Patienten 2-mal die Woche für 1 Stunde sehen konnte. Das war Gold, Gold, weil du dann jeden Tag mit dem Pflegeteam ausgetauscht, mit den anderen Ärzten, mit den Psychologen. Und auf einmal merkst du, das ist ein richtig geiles Gefühl, merkst du auf einmal, wie der Druck auf die Straße kommt von all dem, was du machst, ja, wie die Patienten sich bessern. Und das ist ein Hochgefühl, muss ich sagen, gab professionell nie was, was drüber geht, als Menschen in der Krise zu helfen, wieder Fuß zu fassen.
Darüber habe ich tatsächlich auch noch nicht nachgedacht, weil da können ja auch digitale Lösungen total helfen, endlich mal einen Feedback-Kanal in Richtung der Ärzteschaft zu schaffen, weil das ja teilweise, also außer man ist jetzt irgendwo niedergelassen und hat wirklich lange Beziehungen zu Patienten, aber gerade wenn man jetzt so ein Krankenhausarzt ist, man sieht die Patienten ja nie wieder.
Und keiner korrigiert dich. Keiner sagt dir, ob dein Job gut war oder nicht. Kommunikation lernst du auch gar nicht. Ich habe das amerikanische Staatsexamen damals noch parallel gemacht. Da wirst du geprüft. Das heißt, du gehst in einen, das ist die brutalste Prüfung. Das Schwere bei dem USMLE, also United States Medical Licensing Examination, sind nicht die Klicktests, die sind genauso schwer wie bei uns, nur auf Englisch. Das Krasse ist, du musst einmal in die USA, du musst in ein Hochhaus, war das da bei mir, in Chicago gehen. Dann haben die auf einer Büroebene, also eigentlich sind da Büros, aber eine Etage ist gebaut wie ein Krankenhaus. Und da hast du Behandlungszimmer, die sind mit diesen Verhörspiegeln, wie man die vom FBI kennt. Da hast du 12 Patienten, alle stehen, reihen sich auf vor dem Patientenzimmer. Du bist da so mit 20 anderen ungefähr. Dann kommt ein Tonsignal, dann darfst du das Kläppchen aufmachen, wo die Infos zum Patienten sind, wie in der Notaufnahme. Dann gehst du rein und dann geht es nicht nur darum, eigentlich gar nicht darum, es sei denn, du verkackst das komplett, dass du erkennst, was deren Problem ist. Es geht nur um die Umgangsform. Das heißt, wenn du nicht 3-mal mit dem Patienten dich rückversichert hast, dass er es verstanden hat, durchgefallen. Wenn du mit ihm sprichst, obwohl du hinter ihm stehst und keinen Augenkontakt hast, durchgefallen. Ey, das ist so krass. Und da prüfen sie dir, das sind saugeile Schauspieler. Also du bist so drin, dass du wirklich denkst, das ist echt. Und dann prüfen die halt auch nicht nur, dass du sagst, ja, ich habe hier so Bauchschmerzen und was könnte das sein, sondern da sitzt jemand und sagt, auf deinem Zettel steht, du musst ihm erklären, dass er Krebs hat. Das prüfen die ab. Und da fallen die Leute durch, nicht in den anderen Dingern. Und in Deutschland, ey, in meinem Studium, das war unterirdisch. Da standen wir mit 4 zu prüfenden Studenten im Examen, mit 4 Professoren an einem Patientenbett und sollten mal so ein bisschen abklopfen. Das war der Patientenkontakt, der geprüft wurde.
Das ist nicht, also ich nehme aus dem Gespräch heute mit dir mit, dass wir wirklich viel Potenzial haben, was die Qualität von Kommunikation angeht, und zwar in alle Richtungen. Und dass es darum geht, tatsächlich zum einen sich auf die Empfänger einzustellen, aber natürlich auch wirklich Menschen zu nutzen, um Inhalte zu vermitteln, weil das ist das, wofür du ja auch stehst, was du so erfolgreich machst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade in dem digitalen Kontext und auch im Kontext jetzt der Pandemie nochmal ganz grundsätzlich neu betrachten sollten, weil da großes Potenzial drin liegt, und zwar auf allen Ebenen, sowohl beim Thema Prävention, beim Thema Gesundheitskompetenz, beim Thema der ärztlichen Ausbildung, aber dann eben auch im Arzt-Patienten-Gespräch. Und ich fand das wie immer super. Das hat mir auf jeden Fall sehr viele Ideen gegeben, lieber Johannes. Ja, und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gern. Man kann es eigentlich enden mit dem Spruch aus der Werbeindustrie, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und dann beantworten sich eigentlich ganz, ganz viele Fragen von allein.
Ja. Absolut. Ja, vielen Dank, Johannes.
Sehr, sehr gern. Danke, Inga.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.